Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen bei Volume 10 von Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Heute haben wir als Studiogast Elfi Geiblinger. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Man braucht dich eigentlich gar nicht vorstellen, denn du bist bestens bekannt als eine sehr umtriebige und sehr inhaltlich anspruchsvolle Journalistin. Seit 1978 im ORF tätig und du bist seit 2008 Programmchefin im Radio Salzburg gewesen und deine Schwerpunkte waren Gesundheit, Soziales, Frau in der Gesellschaft. Ja. Dafür hast du auch nicht zufällig den Troll Borastani Preis bekommen und meine Frage an dich wäre, was hat dich zu dieser politisch denkenden Frau gemacht?
Das kann man im Rückblick nicht ganz genau sagen. Aber ich weiß, mir ist sehr früh aufgefallen, schon in der Volksschule, wenn jemand ungerecht behandelt wurde. Und ich bin dann teilweise dagegen aufgestanden, mit allen Konsequenzen, weil ich habe mich hinknien müssen und hätte mich entschuldigen sollen. Was ich verweigert habe, weil ich gewusst habe, ich sehe es richtig. Und erst später dann ist mir bewusst geworden, ich bin so eine Alt-68erin. Nicht? Wie es angefangen hat, war ich nun nicht so dabei in Gedanken, aber dann die nächsten folgenden 2 Jahre. Und dann habe ich begonnen, Verbindungen herzustellen zwischen Ungerechtigkeit, zwischen Problemen, die Leute haben und zwischen der Politik. Das war sozusagen der Beginn.
Ja, und das ist dann so weitergegangen. Du hast dann Themenschwerpunkte gesetzt in deinem Engagement. Wie lässt sich die Objektivität, die immer wieder eingefordert wird von JournalistInnen und Haltung verbinden?
Ich habe das eigentlich nie als Problem empfunden und ganz offensichtlich auch nicht der ORF. Weder in Wien noch da in Salzburg, denn ich habe Widerstand gefilmt, aufgenommen mit dem Aufnahmegerät. Ich habe ihnen eine Stimme gegeben, ich habe darüber berichtet, aber ich war ja nicht selbst Demonstrantin. Denn das war uns nicht erlaubt, das verstehe ich auch. Ja? Mhm. Aber ich hatte freie Hand, denen eine Stimme zu geben, etwas deutlich zu machen. Das war eigentlich nie ein Problem. Und je mehr man sich beschäftigt, es ist auch, welches Verständnis habe ich als Journalistin? Wenn ich mich viel mit den Menschen beschäftige und auch viel mit Menschen beschäftige, die benachteiligt sind, die wenig Chancen haben, die abgehängt sind, dann komme ich gar nicht umhin, als auch eine politische Meinung zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich parteipolitisch unterwegs war. Ich war nie bei einer Partei und wollte auch nie zu einer Partei. Da ist es um anderes gegangen. Ich wollte Sprachrohr sein für viele, die keine Lobby haben, die niemand haben, der ihnen hilft. Das war mir ein Anliegen.
Nun ist es ja sozusagen aktuell auch ein Teil der sogenannten gesellschaftlichen Polarisierung, dass es da ja eigentlich, wenn man das so wahrnehmen kann, zwei unterschiedliche Pole von Ausgrenzung oder Marginalisierung oder nicht wahrgenommen werden gibt. Nämlich auf der einen Seite diejenigen, die beispielsweise geflüchtete Migrantinnen oder etc. sind und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die quasi zur eher einheimischen Bevölkerung sich dazu zählen und das Gefühl haben, sie sind aufgrund zum Beispiel von Zuwanderung oder aufgrund einer gesellschaftlichen Unterschichtung eben eigentlich in dieser Position der Ausgrenzung oder der Armutsbetroffenheit etc. gelandet. Jetzt gibt es in Deutschland eine Diskussion darüber, ob das Stimme geben an diese unterschiedlichen Gruppen im Sinne der Ausgewogenheit, ob das nicht selbst wieder die Polarisierung verstärkt und dazu beiträgt, dass sozusagen unversöhnliche Gegensätze wahrgenommen werden. Hast du da diese Beobachtung? Siehst du das Spannungsfeld? Wo siehst du
das
dich
da? Das ist ein ungeheuer starkes Spannungsfeld. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, und ich hab also auch mir die Geschichte angeschaut und viel gelesen, ja, und habe es dann auch in der Wirklichkeit gesehen, dass Menschen, die wenig Perspektive haben, die nicht wissen, wie sie herauskommen sollen aus einer Situation, nicht, weil sie es nicht freut, sondern weil es wahnsinnig schwierig ist und weil ihnen niemand wirklich dabei so richtig hilft, dass die glauben, wenn ihnen jemand Sündenböcke präsentiert, dass es so ist, ja? Es ist natürlich auch verlockend, wenn ich selber keine Perspektive habe, wenn ich selber nicht das Gefühl habe, ich kann durch mein Handeln etwas ändern, ja, dann greife ich halt nach irgendeiner Erklärung. Und das sind dann Sündenböcke, die präsentiert werden. Die Flüchtlinge oder wer auch immer. Ja. Flüchtlinge, da geht es natürlich ganz besonders leicht. Das ist keine Frage. Aber ich glaube einfach, und ich habe also auch die Erfahrung gemacht, dass man die Menschen abholen muss und stützen muss. Denn erst dann sind sie in der Lage, dass sie auch zu denken anfangen. Das heißt nicht, dass jemand dumm ist, aber das kann ausgeschaltet sein, weil die Angst zu groß ist, weil die Perspektivlosigkeit zu groß ist. Und wenn ich sie da nicht abholen kann und wenn ich sie da nicht stützen kann, dann ist alles vergeblich. Und ich sehe, und das tut mir natürlich weh, dass viele, viele Dinge, die jetzt ein immer größer werdendes Problem werden, sind ja nicht ganz neu. Da ist ja auch schon in der Vergangenheit viel verschlampt worden. Ja? Und statt endlich einmal zu sehen, dass man da falsche Entscheidungen getroffen hat, dass man da vieles nicht gemacht hat, geht es jetzt stärker in die falsche Richtung. Und das macht mir Angst manchmal, wenn ich mir das anschaue.
Das heißt, du hast mit deinem genauen Hinsehen, mit dem genauen Nachfragen, mit der Lupe sozusagen, einen Prozess bei denen, mit denen du gesprochen hast, ausgelöst, um zu reflektieren, um etwas Neues zu entwickeln und nicht nur einfach die Position abgefragt?
Ja, ja. Ich habe es versucht. Ich habe es immer wieder versucht und manchmal mit Erfolg. Und manchmal war es auch möglich, wirkliche Änderungen zu erreichen. Also ein Beispiel. Ich war immer bei den Goldecker Dialogen 30 Jahre lang. Und über 30 Jahre lang und habe Sendungen von dort gemacht, unzählige. Ich habe dort ein einziges Mal alles gebrochen, was man als Journalist brechen kann und bin selber aktiv geworden. Das habe ich normalerweise nicht gemacht. Normalerweise habe ich berichtet, ja, und rausgeholt und deutlich gemacht. Aber da, es war immer zu von Leichnam, der erste Tag, feierlich begangen, die Umzüge. Und im Schlosshof sind dann die Schützen aufgetreten und haben geschossen. Und dann haben wir gedacht, das kann ja nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass da Schützen auftreten. Wenn ich an die Themen gedacht habe, die wichtig waren bei den Goldecker Dialoge, und dann stehen die Schützen unten und ballern. Und ich habe dann eine Taube aufgetrieben von einer Servierin, die ich durch die vielen Jahre, wir haben ja viel miteinander geredet, die haben Christbaum gehabt und die hat Lebensgröße gehabt, eine weiße Taube. Und habe ich gesagt, kannst du mir die borgen, die geht als Friedenstaube, borgst du mir die bitte? Er hat gesagt, ja, aber nur wenn du es wieder zurückbringst, weil wir brauchen es zu Weihnachten wieder für den Christbaum. Und ich bin mit der Taube in der Tasche gegangen, drunten sind gerade alle aufmarschiert im Schlosshof. Ich bin hinaufgegangen zu einem Fenster, habe von da oben zugeschaut und wie es so weit war, wie die geschossen haben, habe ich die Taube runtergeschmissen. Und die ist dann runtergefallen, die Marketenderin hat es ganz geschockt angeschaut. Der Bürgermeister hat überraschend souverän reagiert und hat gesagt, wir sind so friedlich, unsere Schützen, dass sogar die Friedenstauben kommen. Das war so wurscht. Ich bin runtergegangen, alle haben gesagt, obwohl ich niemanden vorher informiert habe, wohlweislich, haben alle gesagt, das war die Geiblinger, das waren Sie, gut, das waren Sie. Und die Kollegen waren auch überzeugt. Und manche waren dann sehr böse im Ort, aber die haben nie wieder da drinnen geschossen. Die sind nie wieder aufgetreten und es wurde geändert. Da habe ich ein einziges Mal es unterbrochen und bin selber aktiv geworden. Aber ich habe dann nicht darüber berichtet, logischerweise. Mhm. Also manchmal muss man auch als Journalistin einen Schritt daneben machen. Aber prinzipiell war ich immer der Meinung, dass man ohnehin Möglichkeiten, viele Möglichkeiten hat als Journalist. Und ich bin zum ORF gekommen durch ein Praktikum. Das habe ich gemacht auf der ich habe da Kommunikationswissenschaft studiert und politische Wissenschaften und habe ein Praktikum gehabt mit 20 anderen, eine Woche im ORF. Und da haben sie uns alles gezeigt, wir haben alles anschauen können und vor und hinter die Kamera gehen und ja alles ausprobieren. Und dann sind wir noch empfangen worden von Urban, das war damals der kaufmännische Direktor, der aber sehr viel zu sagen gehabt hat und sehr viel Einfluss gehabt hat. Und der hat uns begrüßt und hat uns erzählt, 20 Minuten lang, wie toll der ORF ist und wie fein da alles ist und wie gut. Und wie er fertig war, habe ich gesagt, darf ich jetzt einmal reden? Und er hat gesagt, ja gern. Habe ich gesagt, darf ich Ihnen jetzt genauso ausführlich erzählen, wie beschissen der ORF ist? Da hat er zuerst einmal geschluckt und dann haben wir eine 20-minütige intensive Streitdebatte gehabt. War aber eine spannende Geschichte. Keiner aus meiner Gruppe hat den Mund aufgemacht, nur die Lacher habe ich auf meiner Seite gehabt, aber es war mir egal. Und das war's dann. Und dann haben wir uns noch getroffen, wir untereinander, und haben nur einen Kaffee getrunken in der Kantine. Und auf einmal kommt eine Frau, eine Unbekannte, und sagt, ich bin die Sekretärin von Herrn Urban und darf ich Ihre Telefonnummer haben? Und ich sagte, ja, können Sie haben. Das war am Freitagnachmittag, am Montag haben sie mich schon angerufen und eingeladen, ich soll einmal bei Ihnen was tun. Also ich habe gelernt, man darf den Mund aufmachen, ja. Und ich habe das beibehalten. Und ich habe auch viel gekämpft im Haus. Und es war kein Problem. Ich bin unter Rudi Bayer hingekommen. Und der Rudi Bayer war bei den Wollten Sie haben als Chef des Hauses. Und er hat ja gesagt, aber er war unabhängig. Ja. Er hätte auch leben können ohne den ORF. Und ich habe so mitbekommen, aha, eigentlich interessiert er sich hauptsächlich für Essen, für Trinken. Und wenn ich ihn kurz erlebt habe bei einer Sitzung für die Morgensendung, hat er aus dem Bauch heraus sehr seltsam argumentiert. Und mir gedacht, was ist denn das? Und habe aber nie, hab versprochen dem damaligen Programmchef, dass ich mir einmal zurückhalte und nicht gleich was sage. Und kurz darauf, eineinhalb Wochen später, stellt er mich am Gang und sagt, Frau Geiblinger, Sie halten mich für dumm. Habe ich gesagt, nein, ich halte Sie nicht für dumm. Hat er gesagt, ich kann doch in Ihren Augen lesen bei der Sitzung. Natürlich halten Sie mich für dumm. Habe ich gesagt, nein, ich halte Sie für amoralisch. Und dann hat er mir zuerst eine Vorlesung gehalten, hochphilosophische, hat er gesagt, finden Sie noch immer, dass ich dumm bin? Habe ich gesagt, nein, habe ich Ihnen vorher schon gesagt, ich habe Sie nie für dumm gehalten. Amoralisch ist das Stichwort. Hat er gesagt, was meinen Sie damit? Habe ich gesagt, Sie verdienen einen Haufen Geld. Ich sehe Sie, dass Sie sich hauptsächlich darum kümmern, um Essen, Trinken und um Lokale, dass die besser werden. Und ab und zu aus dem Bauch heraus, relativ cholerisch, treten Sie mal auf im Haus. Und das ist ein bisschen wenig für das Gehalt, das Sie kriegen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie das so sehen, ich lade Sie ein. Ich lade Sie zum Essen ein. Hat mich zu sich heim zum Essen eingeladen, hat gekocht für mich. Und dann haben wir stundenlang geredet. Ja. Wir waren selten einer Meinung, aber es hat sich ein respektvolles Verhältnis entwickelt. Und vor allen Dingen habe ich dann mitbekommen, bei uns hat es keine Interventionen gegeben, zum Unterschied von anderen ORF-Landesstudios. Die sind gekommen und haben versucht zu intervenieren. Dann hat er kurz mit ihnen geredet, dann hat er die Tür aufgemacht. Das hat man den ganzen Gang entlang hören können, hat gerufen ganz laut, Ingrid, der Herr so und so, hat den Namen gesagt, war da, um zu intervenieren. Er ist nicht durchgekommen und möchte jetzt gehen. Es ist irgendwann niemand mehr kommen. Ja? Und wir haben nicht einen Bericht gemacht, wann der Landeshauptmann oder wer auch immer ein Bandel durchschnitten hat, ja? Sondern wann es irgendein Problem gegeben hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich unbezahlbar. Ja? Dafür verdient er sein Gehalt. Das war's.
Für diese Unabhängigkeit.
Ja, diese Unabhängigkeit, die so wahnsinnig wichtig ist und die so vielen Medien fehlt, den meisten in der Jetztzeit, wenn ich mir das anschaue.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. Ist das aus deiner Sicht in der Jetztzeit auch noch so?
Nein, es war auch früher nicht überall so, das muss ich also wirklich dazu sagen. Und es hat sich jetzt dramatisch verschlechtert, wie ich das beobachte. Ich meine, ist ja auch kein Wunder, die wollen alle Geld. Es geht um Geld schlicht und einfach, es geht um Inserate. Ja? Wir wissen ja, was sie abgespielt hat mit politischen Inseraten, wie viel da Geld ausgegeben wird. Und die Zeitungen oder die, egal was, die Medien, die wollen natürlich weiter bestehen und überleben. Also schlucken sie das alles und berichten in dem Sinne, wir kennen ja die Geschichten, ja. Und das ist nicht nur Fellner oder hier, braucht man nur einmal genauer hinschauen. Ja? Und das ist natürlich für die Leute in Österreich eine Katastrophe und es ist eine Katastrophe für die Demokratie in Österreich, ja? Ja. Für ganz, ganz vieles.
Und dazu kommt also sozusagen aus meiner Beobachtung auch, dass einfach den Sachthemen oft wenig Platz eingeräumt wird. Also ich kann mich erinnern, ich habe lang für die Plattform für Menschenrechte Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit gemacht zu Themen rund um Flucht und Asyl. Und da war sozusagen, da musste eine Geschichte blutig sein und sollte möglichst viel emotionale Aspekte beinhalten. Über die strukturellen Thematiken dahinter, die eigentlich die Ursache für die Ausgrenzung oder für die Probleme sind, hat man nicht gesprochen und die haben einen nicht interessiert. Aber es sollte möglichst vielleicht eine Familie sein, nicht nur ein junger Mann, möglichst Kinder betroffen. Möglichst eben auch wirklich etwas zu
sehen.
Um die
Gefühlsebene anzusprechen.
Natürlich, natürlich. Und also aus meiner Sicht ist das, also ich finde das problematisch persönlich, weil ich einfach denke, auf diese Art und Weise entsteht wenig Verständnis dafür, dass viele Problemlagen eben strukturelle Ursachen haben und strukturell bedingt sind.
Ich glaube, dass man beides braucht. Ich muss zuerst einmal abholen, muss ihnen die Möglichkeit geben, ihr Gefühl zu entwickeln. Und zwar möglichst ein positives Gefühl, eines, das dem nicht entspricht, das sie sonst haben, wenn sie nur das Wort hören. Und dann muss ich anfangen, die Struktur anzuschauen, ja, und zu erklären. Und das fehlt meistens. Mhm. Genau so, ja. Und das ist auch nicht im Sinne derer, die es verbreiten. Das ist das große Problem. Ja. Ich habe das Gefühl, die wollen das gar nicht, weil es ja auch viel bequemer ist, ja, wenn man es nicht tut. Weniger Aufwand, weniger Gefahr, dass irgendjemand das dann doch nicht so genau wissen will und wieder weggeht. Ja.
Oder dass man jemand auf die Füße tritt.
Schön und verkürzt und auf der Ebene arbeitet, ja.
Unser Gespräch findet ja statt im Rahmen der Mini-Reihe innerhalb unserer Reihe, nämlich zu Schwarz-Blau-Landesregierung. Jetzt liegt die Frage praktisch im Raum, weil du zuerst das so plakativ geschildert hast. Hältst du Schwarz-Blau für dumm?
Nicht. Dumm ist nicht der richtige Ausdruck, meiner Meinung nach. Darf ich einführen, Bauernschlau? Mhm. Das ist so ein altes aus meiner Gegend, ja? Bauernschleue. Die ist da. Mhm. Was das Verstehen betrifft von vielen Vorgängen, zweifle ich dran, weil sonst gibt's das gar nicht. Ja? Und wir wissen ja auch aus der jüngeren Vergangenheit, wir sind immer wieder bedacht gewesen mit Politikern, die sowas von nichts verstehen. Und ich mache da keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich war immer auf der Seite der Frauen und habe es auch da sehr viel berichtet, um vielleicht etwas ändern zu können. Aber es gibt dumme Männer und dumme Frauen. Es gibt gescheite Männer und gescheite Frauen. Ja? Und wenn eine Frau dumm ist, habe ich keine Lust, sie zu unterstützen, weil es hilft mir nichts, nur dass sie eine Frau ist. Ja? So ist es. Ich bin zwar immer der Meinung gewesen, es war so meine Erfahrung, dass, das hat mir auch auf die Frauenthematik sehr stark gebracht, dass Frauen anders denken als Männer, und zwar neben der Spur. Ich habe also einen Nobelpreisträger vor dem Mikrofon gehabt. Und die sind unheimlich gescheit gewesen. Aber sie haben auf Schiene gedacht, so habe ich das empfunden. Und wenn es eine sehr gescheite Frau war, die hat breiter gedacht, ja. Die hat auch daran gedacht, welche Auswirkungen möglich sind. Das haben Männer teilweise mühsam lernen müssen und haben es teilweise nie gelernt. Also die Gehirne ticken anders. Und ich habe deswegen immer gesagt, eine gescheite Frau ist einem gescheiten Mann noch überlegen.
Gut, aber zurück noch einmal zu der Frage nach Blau-Schwarz.
Ja, drum, ich habe die Frau angesprochen. Nein, ich glaube nicht, dass manchmal habe ich das Gefühl, sie verstehen es einfach nicht. Mhm. Sie sind nicht imstande, das umzusetzen und im Intellekt zu bearbeiten. Aber manchmal wollen sie es auch gar nicht verstehen, weil es ja wesentlich einfacher ist und die Leute wesentlich besser ködern kann, wenn ich ihnen Versprechungen mache, die ich nie einlöse, geht es gar nicht, ja. Das ist das große Problem, als wenn ich die Dinge beim Namen nenne und wirklich analysiere, was müsste man ändern. Und das vermisse ich nicht, und das ist auch gefährlich. Es ist ganz schlicht und einfach gefährlich.
Dem entnehme ich jetzt einmal, dass du eigentlich gar nicht so viel Lösungskompetenz bei der aktuellen Regierung siehst für was auch immer, regionale oder...
Es ist gemischt. Bei manchen sehe ich sie überhaupt nicht. Bei einigen würde ich sie wenigstens vermuten. Ich kenne auch Politiker und habe mit ihnen oft debattiert und ein Problem gehabt, die gescheit waren, die Dinge erkannt haben, aber sich dem Druck der Partei gebeugt haben. Ja? Und nicht mit einem, wir haben uns auch hin und wieder getroffen zu einem Glas Wein und haben heftig debattiert, weil ich es nicht verstanden habe, ja? Dass jemand, der reflektiert ist und eigentlich guten Willens da mitmacht. Und ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wie wir miteinander geredet haben, hat er gesagt, trink mal wieder mal ein Glas Wein. Habe ich gesagt, ja, ich muss eh was wissen. Oder gesagt, was? Habe ich gesagt, speibst jeden Tag, wenn du wach wirst und schaust, was passiert. Hat er gesagt, bitte reden wir nicht über Politik. Versprich mir, wir reden nicht über Politik. Mhm. Also auch das, es gibt Leute, die verstehen es schon. Aber sie wollen nichts sagen.
Ja. Entscheiden sie sich machen, aus strategischen Gründen für richtig, das, was sie tun oder das, was sie unterlassen.
Und das habe ich nie, das kann ich nicht tolerieren und auch nicht verstehen. Ich hätte als Journalistin, ich habe nie Sachen gemacht. Darum war ich so lang frei und wollte das auch so lang wie möglich bleiben, weil ich wollte, wenn mir etwas gegen den Strich gegangen ist, habe ich es nicht gemacht, schlicht und ergreifend. Und ich habe keine Rücksicht genommen auf, weiß ich nicht, auf Ansehen oder Nicht-Ansehen, schon gar nicht auf Geld. Das war mir nicht wichtig. Ja? Mhm. Ich musste überzeugt sein. dann habe ich die Dinge machen können, mit Herzblut und mit allem, was dazugehört. Und die Politiker lassen das vermissen sehr stark. Und manche sind einfach auch zu dumm, für etwas zu erkennen.
Jetzt würden manche vielleicht entgegnen, das sind eben dann vielleicht auch Politiker mit einer anderen Überzeugung als du oder Bernhard oder ich. Also das heißt, das sind Politiker, die vielleicht die Überzeugung haben, also jetzt sprechen wir tatsächlich von Rechtspopulisten oder Rechtsextremen, die einfach, also zum Teil zumindest, glaube ich, Überzeugungstäter sind, also
das oder ist schon Täterinnen. Richtig, aber es wird ja keiner geboren mit einer bestimmten Einstellung. Ja? Das ist ja ein Prozess, den er durchläuft, ja? Wo sich das dann festsetzt und wo er sich das einreden lässt. Ich verstehe es bei manchen, ja, dass sie so reagieren. Wie gesagt, ich habe mich auch mit der Geschichte beschäftigt. Und es war mir klar, wenn kein Ausweg mehr da ist, dann greife ich danach. Ja. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Und es heißt nicht, dass die Politik das auch noch forcieren darf. Das geht überhaupt nicht.
Du warst ja in deinen Tausenden, vermutlich 10.000, 20.000, 100.000 Gesprächen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Und ich glaube, das ist ja ein großer Erfahrungsschatz, den du da hast, weil du einen tatsächlichen Querschnitt durch die Gesellschaft vor das Mikrofon geholt hast. Kannst du uns erklären, warum Populismus heute sogar noch in einer Form, wo er praktisch schon wehtut, wie dumm sich dieser Populismus gibt, so erfolgreich sein kann?
Ich würd gerne sagen, dass ich es nicht verstehe, aber leider, ich habe so viele Beispiele erlebt, wo es gar nicht anders möglich war, als dass sie so reagieren. Und ich war, das war ganz lustig, ich war auch bekannt dafür, dass ich wirklich mit Erfolg Leute abgeholt habe. Ja? Ich hab nicht gesagt, was rennst du für einen Blödsinn oder ihnen das Gefühl gegeben, das ist ja alles ein Quatsch, sondern ich habe ihnen einmal zugehört. Ja? Und bin dann ganz vorsichtig eingestiegen und habe ihnen Dinge vor Augen geführt. Und das war oft wahnsinnig hilfreich. Ja? Aber wenn es nicht passiert, dann haben wir den Salat sozusagen. Und das ist eine Aufgabe und das muss man wollen. Man muss auch irgendwie können, aber wollen muss man es auch. Ich hab zum Beispiel, muss einen Schritt zurückgehen, wie ich noch aktiv war. Ich habe für Goldeck einen Auftrag gehabt, einen Film zur Eröffnung zu machen, über die Unterschiede zwischen Kindern, die auf dem Land leben und Kindern, die in der Stadt leben. Und natürlich, wo bin ich hingegangen? In Salzburg, nicht in einer Villengegend in Eigen, wo sie einen Garten haben und alles Mögliche, sondern ich bin dorthin gegangen, wo es weh tut, nach Liefering, wo es also wirklich schlimme Verhältnisse waren. Und ich habe ihnen Gelegenheit gegeben zu reden und habe einfach aufgezeigt, ja, wie die Verhältnisse sind und welche Verhältnisse Kinder haben und wie wenig Chancen sie eigentlich haben. Und ich habe ein Kind gesehen, ganz allein ist er gesessen vor den Häusern und in einer Sandkiste, die so eingelassen war im Boden aus Beton, eine kleine. Und da ist das Kind allein drinnen gesessen, ganz allein, und hat mit einem Drum hat's gehabt zum Spielen. Ja? Da hat so geschaufelt. Und ich habe zum Kameramann gesagt, bleib da drauf, brauche eine lange Szene. Und der hat das gemacht. Und ich habe dann drunter gelegt, weil es war nicht ORF, sondern es war ja nicht von Objektiv, oder es war einfach ein Film zur Eröffnung der Goldecker Dialoge. Und habe drunter gelegt, Häschen in der Grube, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst, Häschen hüpf. Und ich habe gewusst, das geht jetzt hinein, ja, damit erreiche ich etwas. Und genau so war es, ja. Das war der Beginn des Kinderhauses, das gebaut wurde. Jetzt hat das, ich habe mir dann Verbündete gesucht, die Trude Kendl-Hönig von den Salzburger Nachrichten und den Chef der Rotaria. Und ich habe sie in den ORF gebeten und habe ihnen das vorgespielt bei uns im Studio, den ganzen Film. Ja. Und sie haben gesagt, so geht das nicht, da muss was passieren. Und wir sind dann drauf gekommen, ein Kinderhaus muss es geben, wo sie einen geschützten Raum haben, wo sie unterstützt werden, wo ihnen Hilfe zuteil wird. Wo sie, das ändert noch nicht die Verhältnisse, ja? Aber es gibt Kindern die Möglichkeit, sich anders zu entwickeln. Mhm. Und es hat gedauert, aber es hat funktioniert. Es war nicht einfach, war ein Kampf, wo sie sagen, die wollten es nämlich gar nicht in der Stadt. Mhm. Statt, obwohl es ja bezahlt wurde, ja, statt dass froh gewesen wären, nein, es wollte gar keiner. Mhm. Es hat gedauert, aber es ist geworden und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also, ich will nur sagen, man muss auch etwas tun. Ja? Nicht einfach nur sagen, ja, klar, die sind so dumm. Nein, sie werden dumm gemacht, sie werden dumm gehalten. Das ist das Problem.
Aber gibt es denn diesen politischen, ich sage jetzt mal politischen Aktivismus? Das ist ja sozusagen zumindest ein sozialpolitischer Aktivismus oder ein Aktivismus hin zu einer Veränderung der Gesellschaft, also sozusagen zu einer Intervention und nicht nur einer Dokumentation. Gibt es das dann überhaupt noch bei den Medien?
Ich meine, bei den Medien nicht. Nein, bei den Medien nicht. Weil, nein. Also ich sehe es zumindest nirgends. Nein, da beugt man sich dem Druck. Man will Inserate, man will Geld, man will gut dastehen, man will Karriere machen. Es ist leider, es ist traurig, aber wahr.
Also das heißt, und vielleicht rechtfertigt man das dann so, dass man sagt, die Rolle der Medien ist eben eigentlich eine andere. Ja. Ist sozusagen eine der Distanz zu den Verhältnissen und der Dokumentation.
Das stimmt aber nicht, weil es ist nicht wirklich eine Distanz. Weil in dem Moment, wo ich so wesentliche Themen nicht bearbeite, nicht aufgreife, ja, und nicht Sprachrohr bin für die vielen, die es brauchen, ist das nicht objektiv. Das stimmt einfach nicht. Ja. Und welche Aufgabe haben Medien? Ja, welche denn? Zu verkünden, was irgendjemand gern hätte, das kann es nicht sein.
Das heißt, da kommen wir wieder zur Thematik Schwarz-Blau. Jetzt haben wir eine Landesregierung, die in vielen Dingen zurück möchte, die Frau zurück an den Herd, mehr oder weniger. Viele eigentlich als selbstverständlich geglaubten Dinge werden jetzt plötzlich zurückgenommen. Aber es ist wichtig, die Landeshymne gesetzlich gegen Erneuerung zu schützen und so weiter.
Unbedingt.
Das heißt aber, die Betroffenen, die sozusagen tatsächlich von den Dingen, die jetzt Schwarz-Blau umsetzen möchte, am meisten darunter leiden, die sind auch medial nicht vertreten.
Nein.
Das heißt, die werden nicht gesehen. Richtig. Nicht gehört und dadurch kann das so gut funktionieren. Mhm. Ist das dein...
Ja, das ist auch meine Beobachtung und meine Überzeugung, dass das so läuft. Und ich habe also gerade heute in den Nachrichten allerdings sogar gesehen, eine Statistik und es hat eine Untersuchung gegeben in Deutschland über die AfD und das ist hochinteressant, ja. Es wird, wenn die AfD ihre Pläne verwirklichen, und da geht es nicht um andere politische Einstellungen, jetzt haue ich hin, sondern das, was sie sagen, ja, und was sie verwirklichen sollen, trifft es am meisten die Wähler. Mhm. Das muss man sich vorstellen.
Genau.
Nicht die, die eh was haben, die trifft es überhaupt nicht, sondern die Wähler, die Angst haben, die Wähler, die glauben, dass alles besser wird, die den Versprechungen glauben. Und das ist bei uns nicht anders.
Ja.
Ihr werdet sehen, ja. Es wird immer noch schwieriger werden und immer noch brandgefährlicher.
Das heißt, du glaubst nicht an eine schnelle Änderung der Richtung?
Nein, an eine schnelle Änderung glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, dass man sich wehren muss. Ich bin der Meinung, dass man alles tun muss, um da noch Schlimmeres zu verhindern. Aber ich bin nicht optimistisch genug zu meinen, dass es schnell zu ändern wäre. Das glaube ich nicht. Es ist schon ein Erfolg, wenn es nicht immer noch schlimmer wird. Also, dass rasch was besser werden könnte, daran glaube ich im Moment nicht.
Das heißt, Schwarz-Blau ist noch länger unsere Zukunft. Schwarz-Blau zerstört die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Und besonders Frauen müssen sich warm anziehen.
Ja, nicht nur Frauen.
Ja.
Ja, ich sehe es so. außer, ich meine, es gibt natürlich auch österreichweit politische Strömungen, die nicht uninteressant sind. Werden wir mal sehen, was da dabei herauskommt. Ja.
Dann ist es ja gut.
Die sind links. Und ich muss eins dazu sagen, nicht? Wenn ich rede sehr viel mit Leuten, ja, und ich habe mit Interesse gemerkt, dass Leute, die sehr konservativ waren, ja, die ganz eindeutig zu einem bestimmten Lager gehört haben, auf einmal anfangen, anders zu denken, das anders zu sehen und nicht mehr gut zu finden. Das macht mir Hoffnung, das macht mir ganz große Hoffnung. Und wenn ich manchmal zu mir dann manchmal jemand sagt, ne, du bist so links, dann sage ich, wenn das links ist, warum nicht? Von mir aus auch links, links, ist mir ganz egal. Es geht mir um die Leute. Mhm. Wie ihr das bezeichnet, ist mir egal. Mhm. Nur rechts nicht. Ja. Also da würde ich nachdenklich werden.
Ja, das ist ja Teil, oder das ist ja der Effekt dieser Diskursverschiebung. Ne? Es wird ja permanent daran gearbeitet, dass sich der Diskurs nach rechts verschiebt. Inzwischen ist ja schon die Aussage, die Identitären wären wie das SOS Kinderdorf. Ja? Das ist alles möglich.
Oh, alles geht.
Muss ich ehrlich sagen, das hätte ich selber vor einem Monat nicht geglaubt, dass sowas über die Bühne geht und niemand von den agierenden Aufschrei und sagt, jetzt ist Schluss, ja? Sondern im Gegenteil, man tut so weiter wie bisher, wie wenn alles eitel wäre. Da kommt zum Beispiel auch das Video zur Sprache in diesem identitären und Nazi-Stil. Ich muss ehrlich sagen, ich war schockiert, dass es immerhin einen halben Tag lang auf der Salzburg-ORF-Seite verlinkt war.
Ja.
Ist das Zufall?
Das geht so weit, dass ich meinen würde, nicht schauen, nicht denken und nicht schauen. Mhm. Also ich habe ja auch meine Probleme, wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel die Nachrichten lese, egal ob in Salzburg oder in Gesamtösterreich, wenn ich diese unglaublich vielen Fehler sehe, dann denke ich mir, denkt doch einmal, bevor es was schreibt. Oder sucht euch jemand, der es überprüft. Das ist ja furchtbar. Und ich glaube, solche Dinge passieren noch. Also das war mit, glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Da müssten sich so viele Leute komplett gewandelt haben im ORF. Das glaube ich nicht. Ja.
Aber das heißt, es ist einfach auch eine Frage der Qualität von Journalismus, also oder der Ressourcen, die in einen qualitätsvollen Journalismus gesteckt werden. Dass also einfach die kritische Rolle, die hinterfragende Rolle, die Rolle als vierte Macht nicht mehr wirklich wahrgenommen wird?
So ist es. Ja, genau so ist es. Es muss einem auch etwas wert sein. Man muss es wollen.
Und man muss sich persönlich exponieren, entnehme ich deiner Geschichte ein bisschen. Ja. Man muss sozusagen persönlich mit Haltung auftreten und nicht nur sozusagen umsetzen, was die Redaktionskonferenz vielleicht vorgibt.
Und wenn ich jetzt im Apparat bin, ja, egal ob im ORF oder in einem anderen Medien, und würde gerne aufsteigen, ja, und das ist mir ganz furchtbar wichtig, dann schaue ich mal an, wie sehr ich kritisiere und wie sehr ich Widerstand leiste bei Dingen, die ich schlecht finde. Guschen und durch.
Ja. Du hast ja auch sehr viel Erfahrung mit widerständigen Leuten. Du selbst warst auch ganz nahe an verschiedenen widerständigen Prozessen. Manche rufen jetzt nach Widerstand gegen Schwarz-Blau. Wie siehst du das? Wie realistisch ist es, jetzt noch Widerstand zu leisten?
Es ist notwendig. Ja. Es ist notwendig. Ich muss nur geschickt anstellen, das glaube ich einfach, um nicht das Gegenteil zu erreichen, um nicht denen ich Widerstand leisten möchte, nicht noch mehr Leute in die Arme zu treiben. Ja? weil die reagieren ja auch drauf. Ne? Die reagieren ja, wenn irgendwo, wir wissen, schauen wir uns einmal an, die Klimakleber. Ne? Sie haben wahnsinnige Angst vor, dass sie irgendwo, ob ich das jetzt gut finde oder besonders gelungen, ist egal. Aber was ist das schon, wenn sich da wer festklebt auf der Straße? Es ist lächerlich angesichts der Katastrophen, die auf uns einstürmen. Ja, genau. Ja? Weil jetzt trifft es uns auch schon. Früher war es uns ja egal, da war es weit weg. Hauptsache, wir haben die Ressourcen gehabt, alles egal, reden wir nicht drüber. Aber jetzt trifft es uns auch. Ja? Und trotzdem schaffen sie es, Stimmung gegen die zu machen und die Leute gegen die aufzuhetzen, weil es einfacher ist. Ja? Mhm. Es ist auch einfacher zu sagen, die sind verrückt und das geht überhaupt nicht. Und selber fahre ich weiter mit dem Auto jeden Schritt. Nicht? Und es sehr viel einfacher.
Genau. Ja.
Ja, gut, aber du sagst, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Widerstand notwendig wäre. Aber die Frage ist eigentlich, wie und wo soll der Funke oder wo sollen die vielen Funken dafür herkommen oder wie soll sozusagen der Widerstand eigentlich sich entwickeln können, wenn die Medien, ich sage jetzt mal, nicht so funktionieren, wenn Widerstand eigentlich wieder seinerseits Widerstand erzeugt. Also ich sage jetzt einmal noch ein anderes Beispiel oder bringe ein anderes Thema mit herein. Also ich habe manche Diskussionen mit ÖVPlern geführt oder miterlebt und habe gemerkt, der Widerstand gegen die schwarz-blaue Koalition hat eigentlich dazu geführt, dass man sozusagen auf der einen Seite, glaube ich mal, von außen betrachtet, ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, aber auf der anderen Seite dann sozusagen sich so eingeigelt hat, dass man gesagt hat, nein, das ist doch unsere demokratische, Handlungsmöglichkeit, das ist eine demokratisch gewählte Partei, man muss doch koalieren können, mit wem man will und so weiter und so fort. Und eigentlich eher den gegenteiligen Effekt gehabt, den ich erhofft hätte, nämlich da hat niemand mehr irgendwie was in Frage gestellt, sondern da ist sozusagen ein Zusammenrücken entstanden aus meiner Beobachtung. Also, wie soll ich sagen?
Ich glaube, dass innen, in den Parteien, also ich rede jetzt nicht von der FPÖ, aber von der ÖVP, dass da schon manchen einiges klar ist, ja? Dass das, was man nach außen vertritt, so nicht stimmt. Ich glaube immer noch daran, also ich glaube nicht, dass sich alles schnell ändert oder dass man das von heute auf morgen kann, aber ich glaube auch an die vielen kleinen einzelnen Versuche, egal ob die Neid oder dieses Quartett jetzt, alles ist wichtig. Ja? Mhm. Und wenn das nur ein paar hundert schauen, ja, zum Beispiel, und von den paar hundert kann ich fünf dazu bringen, dass sie nachdenken anfangen und sagen, na, das mache ich eigentlich nicht mit, dann ist sehr viel gewonnen, weil die haben Nachbarn, die haben eine Familie, die haben Freunde. Ja? Das bleibt ja nicht bei einem, sondern das geht ja weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Und darum finde ich es einfach, muss man es versuchen, immer wieder. Und auch wenn man weiß, es wird nicht den großen Knall geben und alles ist anders. Das wird nicht sein. Aber man muss es versuchen, an allen Stellen, wo man kann.
Also eigentlich mehr so eine Widerstandsform wie die 68er, von denen du gesprochen hast. Das heißt also, bildet Rhizome, organisiert euch in kleinen Basisgruppen, in Basisaktivitäten, Bewegungen und versucht und auf diesen Weg.
War ja erfolgreich, ja?
Ja.
Weil so etwas funktioniert schon, da bin ich überzeugt. Mhm. Und darum freue ich mich über jede Art, die ich entdecke, wo ich mir denke, glücklicherweise, es schweigen nicht alle. Ja? Mhm. Es gibt die vielen Versuche und wie gesagt, aus 5 werden gleich einmal 20. Ja? Mhm. Und aus 20 werden irgendwann 500. Mhm. Und darauf müssen wir bauen, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort eigentlich schon zu diesem tollen Gespräch. Und ich wünsche mir eigentlich, dass sich zwar die Dinge schneller verändern, aber dass du auch noch viele Gelegenheiten findest, dort und da aufzutreten. Es ist wunderbar, dass du heute bei uns warst.
Und danke für
denke
die Einladung.
Mir, es ist schön, dass es Menschen gibt, die es so wichtig erachten. Und danke.
Und vielleicht noch den Hinweis, die Sendung ist aufgezeichnet worden am Montag, den 18.09. um 14 Uhr.
Danke für dein Zusehen.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.